Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. In der heutigen Folge ist Jessica Peters bei uns zu Gast und spricht mit uns über das Thema Prokrastination. Liebe Jessica, wir wollen gleich von dir wissen, was das genau ist, wie Prokrastination überhaupt entsteht, wie sie vorhergesagt werden kann und was man dagegen tun kann. Jetzt aber erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Jessica, bevor wir inhaltlich werden, möchte ich dich aber natürlich unseren Zuhörenden noch kurz vorstellen. Du bist 26 Jahre alt und kommst aus der Nähe von Lüneburg. Den Bachelor und den Master hast du an der EuroFH gemacht, und zwar ganz klassisch den Bachelor in Psychologie und einen Master mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und Beratungspsychologie. Schon als du 15 warst, wusstest du, dass du mal Psychotherapeutin werden möchtest, und bis jetzt hast du mir erzählt, auch auf einem richtig guten Weg dorthin. Denn im März wirst du mit deiner Therapieausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin in der psychiatrischen Klinik in Lüneburg beginnen. Und zudem leitest du gerade mit einem Teampartner zusammen Gruppencoachings für Angehörige von sexualisierter und gewaltbetroffener Kinder und Jugendliche. Prokrastination, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, war das Thema deiner Masterarbeit. Liebe Jessica, lass uns mal ganz klassisch mit Definitionen anfangen, wie sich das gehört in der Wissenschaft. Was ist denn Prokrastination ganz genau?
Also zuallererst muss gesagt werden, dass es in der Forschung noch keine einheitliche Definition von Prokrastination gibt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Prokrastination allgemein als das absichtliche und wiederholte Verzögern von Aufgaben verstanden wird, obwohl man weiß, dass dies negative Konsequenzen haben kann. Mhm. Und es gibt ungefähr so 5 zentrale Aspekte, welche die Prokrastination ausmachen. Mhm. Und der erste Aspekt ist das absichtliche Aufschieben. Dabei handelt es sich um einen bewussten Prozess, bei dem man sich dafür entscheidet, eine Aufgabe nicht sofort anzugehen. Der zweite Aspekt ist ein sich wiederholendes Verhalten. Der dritte Aspekt ist das Wissen um die Konsequenzen. Der vierte Aspekt ist der negative Einfluss von Prokrastination, welcher zum Beispiel zu Stress, Schuldgefühlen und oder verminderten Produktivität führen kann. Und der letzte Aspekt ist, dass Prokrastination als eine Form der kurzfristigen Emotionsregulation gesehen werden kann, bei dem unangenehme Aufgaben vermieden werden, um eine momentane Erleichterung zu finden. Somit stellt Prokrastination in seiner Definition ein dysfunktionales Verhalten dar.
Mhm. Und ist es jetzt so, dass man sozusagen wie bei so einer Checklist ICD-10 sozusagen als Prokrastinierer von den 5 Punkten mindestens 3 erfüllen muss, damit die wissenschaftliche Definition von Prokrastination erfüllt ist? Oder wie stellt sich das dar? Oder wie hast du es für dich operationalisiert?
Also es gibt da von Höcker, das ist ein Forschungsteam in Münster, die haben auch eine Prokrastinationsambulanz. Die sind da sehr firm drin, und die haben sozusagen eine Checkliste ausgearbeitet, wo wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich wann wirklich sozusagen verschieben Prokrastination ist. Mhm. Und wo es Hauptkriterien gibt, die erfüllt werden müssen, darunter liegt zum Beispiel das Funktionieren beziehungsweise dass Lebensbereiche beeinträchtigt werden und dann wirklich zu Lasten fallen. Mhm. Und dann, je nachdem, in welchem Bereich natürlich prokrastiniert wird, können sich dann wiederum vielfältige negative Auswirkungen ergeben.
Mhm. Und jetzt hatten wir im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass es aktive und passive Prokrastination gibt. Das ist mir ehrlicherweise in Erinnerung geblieben, aber kannst du es nochmal erklären? Wo ist denn der Unterschied zwischen aktivem Verschieben und passivem Verschieben von Dingen?
Also der Unterschied liegt eher in der Entscheidung für das Aufschieben und dem Verhalten kurz vor der Deadline. Mhm. Also ich kann auch kurz ein Beispiel geben, oder?
Gerne. Ja, okay. Unbedingt.
Also bei passiver Prokrastination besteht gar nicht die Absicht, eine Aufgabe aufzuschieben, sondern das resultiert eher daraus, dass diese Person sehr schwer schnell oder einfach Entscheidungen treffen kann und diese dann auch umsetzen kann. Und dann, bevor die Deadline abzulaufen droht, zweifeln an die Prokrastinierer an sich, also die Passiven.
Ja.
Und die Aufgabenselbstwirksamkeit reduziert sich. Das wiederum löst Stress aus und sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Aufgabe scheitern.
Okay.
Hingegen aktive Prokrastinierer sich ganz bewusst für das Aufschieben zugunsten anderer anstehender und oder wichtigere Aufgaben entscheiden. Und dazu kommt, dass sie sich auch unter Zeitdruck besser arbeiten und dadurch herausgefordert fühlen, sowie motiviert.
Mhm.
Was dazu kommt, dass sie auch ein besseres Zeitmanagement haben, im Sinne von ihre Zeit besser einteilen zu können, eine höhere Zeitkontrolle und insgesamt selbstwirksamer sind. Und das wiederum erhöht dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotz Prokrastination erfolgreich sein werden. Ich hatte ja eben schon von Höcker gesprochen.
Ja.
Und Höcker und ihr Vorstandsteam plädieren eher dafür, dass man gar nicht so von zwei Typen sprechen sollte, sondern aktive und passive Prokrastination als eine verschiedene Ausprägung über die Zeit hinweg betrachten sollte. Ich glaube, das kennen wir auch von uns selbst.
Mhm. Ja, also und jetzt hast du gerade gesagt, das kennen wir von uns selbst. Aber die Frage ist natürlich, wer ist davon betroffen? Und wann ist denn das, ich sag mal, für jedermann vielleicht normale Aufschieben von Aufgaben? Ach, das mache ich morgen oder später. Wann ist das denn sozusagen Prokrastination? Wo ist die Grenze an der Stelle?
Ja, genau, da kommen wir nämlich darauf zurück, den Diagnosekriterien,
ja,
die auf jeden Fall nicht komplett erfüllt sein müssen, aber eine bestimmte Anzahl erfüllt sein muss. Und damit kann ich gerne anfangen.
Mhm.
Es ist nämlich so, dass Prokrastination erst dann klinisch bedeutsam wird, wenn das Verhalten psychische Belastungen, Nachteile sowie körperliche Beschwerden erschafft, sehr regelmäßig auftritt, persönliche sowie berufliche Beziehungen belastet, mit emotionalen und motivationalen Konflikten begleitet wird,
mhm,
Versagensängste und Hoffnungslosigkeit schafft, man existenzielle, finanzielle Probleme bekommt, persönliche Ziele wiederholt nicht erreicht werden und zur Selbstabwertung führt. Und du hattest ja gerade angesprochen, wer davon betroffen sein kann.
Mhm.
Und ich würde gern erstmal vorher etwas zu der Verbreitung von Prokrastination sagen.
Ja, sehr gerne.
Das ist nämlich auch ganz spannend, denn schaut man sich die verschiedenen Studien zu den Prävalenzangaben an, so liegen die Schätzungen zwischen 7 und 80%, je nach Untersuchungsfrage, untersuchter Stichprobe und was du,
okay,
angesprochen hast, nämlich der Operationalisierung von Prokrastination.
Ja.
Und bei der Untersuchung von Höcker und ihrem Forscherteam kam heraus, dass 7 bis 14,6% der Studenten in Münster prokrastinieren. Und auch wenn die repräsentative Bevölkerungsstudie von Beutel und seinem Forschungsteam gezeigt hat, dass Prokrastination am ausgeprägtesten in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren auftritt,
mhm,
kann man aber sagen, dass Prokrastination in jeder Altersgruppe auftritt. Sie nimmt mit dem Alter ab,
ja,
vom Mittelwert her, aber das ist dann nur wirklich minimal. Und daher kann man sagen, dass aufschiebendes Verhalten doch sehr verbreitet ist und jeden wie Schüler,
mhm,
Studenten, Berufstätige, Selbstständige, Künstler, Personen mit psychischen Erkrankungen treffen kann. Und man kann das so gar nicht eigentlich an sich an den demografischen Daten abmachen, wie vielleicht andere Erkrankungen,
mhm,
beziehungsweise dysfunktionale Verhaltensweisen, sondern es ist eher mehr so eine Kombination von mehreren Faktoren, wie was ich auch in meiner Arbeit untersucht habe, nämlich von bestimmten Charaktereigenschaften,
okay,
wie Impulsivität, Selbstwirksamkeit,
mhm,
Perfektionismus, Selbstkritik, aber auch von Erkrankungen wie Depression, Angststörungen, ADHS, von kontextuellen Faktoren wie eine freie Arbeitsgestaltung, Leistungsdruck, Erwartungsdruck, Zeitdruck, die Arbeitsplatzgestaltung oder auch von Merkmalen der Aufgabe, wie zum Beispiel, dass sie keine persönliche Relevanz haben, undeutliche Arbeitsanweisungen beinhalten oder komplex, langfristig, langweilig oder frustrierend sind.
Mhm.
Und man kann halt sagen, dass aufschiebendes Verhalten noch recht häufig bei jedem vorkommt und nicht automatisch problematisch oder schädlich ist.
Okay, genau das ist jetzt sozusagen der Link zu meiner Frage. Also wahrscheinlich würde man das kurz zusammenfassen, sagen, Prokrastination ist dann Prokrastination, wenn es ein schädliches Folgeverhalten irgendwie mit sich führt. Ne? Das ist erstmal nicht nur das normale Aufschieben sozusagen.
Genau, richtig.
Okay, perfekt. Und jetzt hast du gerade schon angefangen zu erzählen, dass es ja verschiedene Einflussfaktoren gibt, die auf die Prokrastination einwirken und mit der man ja möglicherweise auch Prokrastination vorhersagen kann. Und du hast auch schon gesagt, du hast in deiner Arbeit dir den Beitrag von Impulsivität, dem Leistungsmotiv und Selbstwirksamkeit angeschaut. Warum hast du genau diese drei Faktoren genannt? Du hast ja gerade noch viele andere genannt, aber warum hast du dir genau diese drei angeschaut?
Also, das ist eher daraus resultiert, dass einen persönlichen Bezug im Sinne von Also ich hatte erstmal mir Studien angeschaut, die Persönlichkeitseigenschaften mit Prokrastination in Verbindung gebracht haben. Mhm. Und hier hat mir die Meta-Analyse von Steele aus dem Jahr 2007 weitergeholfen. Und dann habe ich in meinem Umfeld herumgefragt, ob sie prokrastinieren und wenn ja, welche bestimmten Aufgaben das sind und wie häufig sie aufschieben. Und da ich sie doch recht gut kenne, habe ich deren Persönlichkeitseigenschaften in Verhältnis zu deren Ausprägung gesetzt. Und natürlich alles ganz anonym. Und
also du hast sozusagen erstmal so eine kleine qualitative Vorstudie gemacht, im Heimlichen, bevor du sozusagen dann richtig geschaut hast. Alles klar, ja, spannend. Und kannst du jetzt nochmal zu den einzelnen Faktoren und Wirkmechanismen was sagen?
Gerne.
Also was hast du rausgefunden und natürlich auch, wie genau hast du es untersucht? Also es muss ja, wenn das deine Masterarbeit war, auch wissenschaftlich gewesen sein und endete nicht mit dem heimlichen Betrachten deiner Freunde und Kollegen und Familie.
Nee, genau. Genau, einfach zur Einordnung. Also wie du schon gesagt hast, die Fragestellung hat gelautet, ob Prokrastination durch das Leistungsmotiv, die Impulsivität und die Selbstwirksamkeit vorausgesagt werden kann. Und damit habe ich dann jeweils drei Hypothesen aufgestellt. Jetzt mal beispielsweise fürs Leistungsbedürfnis, dass das Leistungsbedürfnis ein negativer Prädikator für die Prokrastination ist. Das gleiche gilt für die Selbstwirksamkeit, dass es auch ein negativer Prädikator ist. Und die Impulsivität sollte einen positiven Prädikator darstellen. Mhm. Und ich habe das Ganze mit einer einfachen studentischen Zufallsstichprobe von 172 Probanden untersucht. Mhm. Insgesamt war das Ganze univariates, einfaktorielles Design mit Prokrastination als Kriteriumsvariable und die drei Konstrukte als Prädikatoren. Mhm. Und da der individuelle Beitrag der drei Konstrukte zur Vorhersage von Prokrastination geprüft werden sollte, wurden die Hypothesen und meine Daten oder habe ich das mit einer multiplen Regressionsanalyse ausgewertet.
Ja, okay.
Und hatte dann eine quantitative empirische Online-Befragungsstudie mit einem Querschnittsdesign durch untersucht. Und dementsprechend sah mein Fragebogen auch aus, der dann Skalen zur Prokrastination, dem Leistungsmotiv, der Impulsivität, der Selbstwirksamkeit und den demografischen Daten zusammengesetzt hat. Nachdem ich dann die Voraussetzungen für die Regressionsanalyse überprüft habe, habe ich diese auch durchgeführt. Ich hatte dann das Ergebnis, dass das Modell als Ganzes sowie die Regressionskoeffizienten signifikant waren.
Okay, und cool. Also gut beobachtet am Anfang schon mal.
Ja, aber dann, also leider ist es bei mir in den Daten wahrscheinlich zu einer Überschätzung gekommen, denn ich habe die Modellgüte errechnet, da habe ich ein korrigiertes R-Quadrat von 0,88 herausbekommen und aber meine Berechnung der Effektstärke hat einfach einen Wert von 7,33 und der ist halt ziemlich hoch und eigentlich den Wertebereich nach Kuhn auch sprengt und das kommt eher dadurch zustande, dass ich zwar die Multikollinearität überprüft habe, aber es ist sehr hohe Korrelation zwischen den Prädikatoren und dadurch hat einfach eine Verzerrung in den Daten stattgefunden und ich denke mal, dadurch ist dann auch sozusagen die vermeintlich aufgeklärte Varianz, die Effektstärke und natürlich Post-Hoc-Analyse total nach oben hin verzerrt. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Ergebnissen.
Ja, ich wollte gerade fragen, das war jetzt sehr technisch und natürlich auch super richtig und wichtig. Und an der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist auch geil, wenn man mal über solche Sachen einfach sprechen kann, weil man es gelernt hat im Studium. Da darf man auch mal stolz drauf sein. Aber jetzt ist natürlich trotzdem total spannend. Was hast du denn trotz dessen, was wir gerade diskutiert haben, für dich als Ergebnis da rausgefunden. Ne?
Genau, als Ergebnis ist darüber herausgekommen, dass sozusagen das Leistungsmotiv einen negativen Prädikator sowie die Selbstwirksamkeit für die Prokrastination darstellen und dass die Impulsivität ein positiver Prädikator für die Prokrastination ist, sozusagen, dass sich die Hypothesen bestätigt haben.
Okay, und was für Schlussfolgerungen ziehst du jetzt daraus?
Also meine erste Schlussfolgerung ist, dass die überprüften Hypothesen den Schluss zu lassen, dass halt die genannten Prädikatoren wichtig für das Verständnis von Prokrastination sind und sie sich wahrscheinlich durch die Voraussagen lässt. Und das zeigt aber auch, dass Prokrastination ein sehr komplexes Phänomen ist, welches durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Genau. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich jetzt aufgrund dieser Korrelation, also den Zusammenhang, man nicht auf eine Ursache-Wirkungsbeziehung geschlossen werden kann. Das heißt, es ist nicht kausal, sozusagen, dass sich das kausal bedingt.
Mhm. Und hast du das Gefühl, du hast sozusagen, also im Nachhinein, wenn du drauf geschaut hast, sozusagen bei den Limitationen deiner Studie, du hast Aspekte vergessen, die du jetzt im Nachhinein vielleicht hättest noch mit einbeziehen sollen. Also du hattest vorher über Persönlichkeit noch gesprochen, vielleicht in anderer Form. Oder du hast auch gesprochen über Arbeitsbedingungen und so, ne? Auf diese Punkte hast du ja jetzt gar nicht geschaut.
Genau.
Wie bist du damit umgegangen sozusagen, in deiner Auswertung am Ende? Was hast du da rausgefunden?
Also in meiner Auswertung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich für meine nächste Studie keine einfache Zufallsstichprobe mehr ziehen sollte, weil ich das Problem hatte, dass meine gezogene Stichprobe nicht repräsentativ ist für die studentische Bevölkerung. Das heißt, ich kann eigentlich keine Aussage über meine Stichprobe hinaus treffen. Und das schränkt natürlich das Ganze ziemlich ein. Also da würde ich sagen, dass ich da anders, also bewusster rangehe an meine Stichprobe und auch natürlich an das Design insgesamt. Ja. Dass ich da versuchen würde, mehr in die Richtung entweder einen Längsschnitt, also zwei Erhebungszeitpunkte zu wählen. Oder auch mir vorher, jetzt habe ich ja eine hohe Korrelation zwischen den Prädikatoren untereinander festgestellt, zu sagen, okay, ich hätte gleich am Anfang eine Faktorenanalyse durchführen können müssen, um zu schauen, okay, laden die auf einen Generalfaktor oder auf mehrere Faktoren und dass ich das mit einbezogen hätte und natürlich dann eher realistische Ergebnisse bekommen hätte.
Ja, dann hättest du halt auch eine Doktorarbeit über Prokrastination schreiben können. Und an der Stelle kann ich dir sagen, bei Doktorarbeiten ist Prokrastination das Mittel der Wahl, um irgendwann mal nicht zu arbeiten. Aber ich mag noch mal ganz kurz zurückkommen auf deine Ergebnisse, auch wenn du sie jetzt natürlich noch mal wissenschaftlich richtig eingeordnet hast. Und die Idee, ob man denn daraus sozusagen Präventivstrategien ableiten kann. Also weil du hast ja vorher gesagt, Prokrastination in der Form, wie sie sozusagen auch psychisch auffällig ist, hat natürlich ganz, ganz viele negative Folgen. Und dann ist natürlich die Frage, konntest du mit deiner Forschung Ansätze finden, wie man denn präventiv gegen Prokrastination wirken kann oder könnte?
Ja, das habe ich, oder die kann man eigentlich ganz gut aus dem Theorieteil ableiten, nämlich ich habe insgesamt 6 Theorien vorgestellt, wie Prokrastination erklärt werden oder wie sie entsteht. Mhm. Und daraus leiten sich natürlich jetzt auch Präventivstrategien ab. Und auf jeden Fall ist eine Möglichkeit, präventiv gegen Prokrastination dagegen zu gehen, sich Ziele zu setzen. Und ich weiß nicht, ob ihr die SMART-Ziele kennt. Dass man sich spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele setzt. Mhm. Denn klar definierte Ziele helfen dabei, den Fokus zu behalten und Aufgaben systematisch anzugehen. Und dass man große Ziele auch in kleinere Teilziele aufteilt, die dann einfach leichter zu erreichen sind. Und weil es dann kommt nämlich der Motivationsaspekt beziehungsweise die Selbstdisziplin nämlich ins Spiel, denn es ist nämlich auch ganz wichtig, sich Belohnungen für abgeschlossene Aufgaben zu setzen, auch regelmäßig über den Fortschritt zu reflektieren und auch Pausen, mag man gar nicht glauben, ist ganz wichtig, auch regelmäßig einzuplanen. Also das ist halt auch ziemlich wichtig. Oder auch natürlich die Umgebung spielt eine Rolle, was ich schon gesagt hatte, dass nämlich die Umgebung so optimiert werden sollte, dass Ablenkungen, zum Beispiel durch das Handy, durch das Pad, Spielekonsole, was weiß ich, minimiert werden.
Ja.
Und natürlich, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt ist, dass da nicht irgendwie, also natürlich ein Bild kann da stehen, aber wenn ich dazu neige, schnell mich abzulenken, würde ich das auch, dass es wirklich dann also eigentlich so eine clean, genau, ergibt. Und was auch, also in die Richtung geht, ist nämlich, was ich vorhin angesprochen habe, das Zeitmanagement.
Ja.
Also, dass man sich Zeitpläne erstellt, in festen Zeitblöcken arbeitet und natürlich, und das ist auch ganz wichtig, Pufferzeiten einplant. Nicht jeder schafft immer das, was er sich vornimmt. Das ergeht mir nicht anders. Manchmal habe ich Tage, da komme ich einfach zu gar nichts, obwohl ich mir was vorgenommen habe. Aber dadurch, dass ich die Puffertage eingeplant habe, läuft es am Ende darauf hinaus, dass man es dann schafft, so.
Mhm. Guter Punkt, Puffertage, ja. Und jetzt hast du am Anfang schon auch, also das gerade von dir sozusagen wahrscheinlich auch aus der Studienerfahrung gesprochen, hast aber am Anfang gerade vorhin auch noch gesagt, wir beschränken das Thema Prokrastination auch in der Forschung ganz häufig auf Studenten. Mhm. Und ich kenne das halt auch von mir selber, ne? Ich habe an der Uni immer gesagt, wenn ich Hausarbeiten schreiben musste oder eben auch irgendwie meine Paper für die Doktorarbeit, ich habe halt so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. und habe dann in 24 Stunden versucht, irgendwas zusammenzuklöppeln. Mal mit einem guten, mal mit einem schlechten Ergebnis. Aber diese Art von Prokrastination, das ist ja sozusagen definitorisch viel zu eng gegriffen. Ne? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es betrifft halt alle Altersgruppen, manche mehr und manche weniger. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen abrundend sagen, wie sich Prokrastination in anderen Lebensbereichen außer der Uni äußert und was das für Folgen haben kann?
Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es halt jedes Altersklasse treffen kann, fällt es natürlich auch in unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel im beruflichen Bereich. Da kann das zum Beispiel in Verzögerung von Bearbeiten von Projekten oder Berichten, Aufschieben von Meetings oder halt wichtigen Telefonaten und im Nichterledigen von Abrechnungen oder E-Mails äußern. Also total vielfältig. Und die Folgen sind dabei eine geringere Produktivität sowie Effizienz, negative Leistungsbeurteilungen, verpasste Beförderung, Spannung im Team sowie mit dem Vorgesetzten und im schlimmsten Fall kann auch ein Jobverlust drohen. Und natürlich auch im persönlichen Bereich kann sich Prokrastination im Aufschieben von Vorsorgeuntersuchungen oder Arztterminen zu einer Verzögerung, zum Beispiel bei geliebten Hausarbeiten wie Putzen, oder auch persönliche Ziele vernachlässigt werden. Und das Ganze führt wiederum natürlich zu einer Verschlechterung der Gesundheit, des Wohlbefindens, Unordnung und Chaos und natürlich auch einfach zu einer gesunden Unzufriedenheit und Frustration über die unerreichten persönlichen Ziele. Und kommen wir von der Person, gibt es natürlich auch im sozialen Bereich Prokrastination, nämlich dass man verspätet oder gar nicht auf Nachrichten oder Einladungen antwortet, man soziale Verpflichtungen wie Hochzeiten oder Geburtstage, wo man vielleicht gerade keine Lust hat, aber hin muss, so es aufschiebt oder insgesamt auch Beziehungen und Freundschaften vernachlässigt. Und das führt wiederum im schlimmsten Fall zur sozialen Isolation, Einsamkeit, Verschlechterung von Freundschaften sowie familiären Beziehungen und zu einem Verlust einfach auch von sozialen Unterstützungsnetzwerken. Und wir wissen auch ganz genau, dass das wiederum Faktoren sind, gerade für psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen, also nur mal ein Beispiel genannt, dass das natürlich prädestinierende Faktoren sein können in Kombination mit anderen.
Ja.
Und im finanziellen Bereich fällt mir gerade noch ein. Dort kann es natürlich zum Aufschieben von Rechnungen, Steuererklärungen, dass finanzielle Verpflichtungen vernachlässigt werden und dort können natürlich Zahlungsrückstände, Schulden, zusätzliche Kosten durch Mahngebühren oder Strafen sowie einfach eine langfristige finanzielle Unsicherheit entstehen.
Okay, also auch hier eine krasse Spirale eigentlich. Ja, vielen Dank, dass wir da nochmal reingeschaut haben. Jetzt habe ich, bevor ich dich quasi in die Kompaktdarstellung bringe, noch eine letzte Frage. Und die finde ich auch total wichtig, nämlich prokrastinierst du eigentlich selbst? Also, oder würdest du sagen, nee, also wissenschaftlich gesehen nicht, aber aufschieben tue ich schon viel.
Also nach der wissenschaftlichen Definition eher weniger und halt auch nicht gar nicht so im akademischen Bereich. Aber ich habe da so eine Sache, also die schiebe ich wirklich seit einem Jahr mit mir herum. Ich müsste zum Notar und müsste einen Verein ummelden und eine Satzung umändern. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwie gar keine Lust habe, weil ich dazu gedrängt wurde. Also da sehe ich die Beste, also so das ist das beste Beispiel, was ich so in der Arbeit herausgefunden habe, was da so Faktoren sind, die das so begünstigen. Und mal schauen, wann ich es schaffe.
Okay, dann drücke ich dir dafür auf jeden Fall mal die Daumen, dass du da deine Prokrastinationsspirale Danke. Durchbrichst an der Stelle. Und wir sind jetzt tatsächlich eben auch schon am Ende unserer Folge. Also das haben wir hier sehr strikt ohne prokrastinierende Elemente durchgezogen. Und jetzt möchte ich dich natürlich auch bitten, aus der Nummer kommst du auch nicht raus, in drei Sätzen nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, was das Wichtigste am Thema ist. Was müssen die wissen?
Okay. Also das Wichtigste bei dem Ganzen ist, dass Prokrastination in einer mäßigen Ausprägung einfach eine Strategie darstellt, die zu Leistungssteigerung und Erfolg beiträgt und somit auch nichts Schlechtes per se ist und man damit auch komplett nicht alleine ist. Und dass es auch nur ganz wenig mit Faulheit zu tun hat, sondern wirklich eher mit einer schlechteren Selbstregulation. Und falls ihr merkt, dass Prokrastination zu einem Problem wird, schämt euch nicht darüber zu reden und sucht euch individuelle Unterstützung.
Fertig?
Ja.
Super. Herzlichen Dank, Jessica.
Gerne.
Das war wirklich, glaube ich, nochmal wichtig, auch zu betonen, dass es eben echt nichts Negatives ist und ein bisschen, ich sag mal, prokrastinieren, auch wenn man dann das Wort vielleicht übertrieben nutzt, dürfen wir, glaube ich, auch alle mal. Das tut vielleicht auch ganz gut für die Seele, solange es eben nicht ausartet. Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute für deine bevorstehende Ausbildung.
Danke.
Ja, und mit den Themen, die du dir vorgenommen hast, an der Stelle, ja, eine gute Resilienz und wenig Prokrastination. Tschüss, Jessica.
Tschüss.
Und dann bleibt mir an dieser Stelle, liebe Zuhörende, nur noch zu sagen, macht es gerne wie Jessica, sprecht mit uns über eure Abschlussarbeit oder bringt uns auch gerne ein anderes spannendes Thema mit, indem ihr uns eine Notiz da lasst. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und auch darüber von euch zu lesen. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.